Hallo und herzlich willkommen zu podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge 60. Muttermale ist der Titel dieser Folge und das ist auch der Titel des neuen Romans von Dagmar Leupold, der in diesem Herbst erschien. Und zwar im Salzburger Verlag Jung und Jung, in dem auch ihre anderen Bücher der letzten Jahre verlegt werden. Und Folge 60 ist die unmittelbare Fortsetzung von Folge 59, die wir beide zur Frankfurter Buchmesse mit Dagmar Leupold aufgenommen haben. In Folge 59 hatten wir über ihre beiden Romane Lavinia und Dagegen die Elefanten geredet und daraus gelesen. Dagmar Leupold wurde 1955 in Niederlarnstein geboren. Dort und in Mainz, wo die Familie dann hinzog, ist sie aufgewachsen. In Marburg und Tübingen hat sie Philosophie, Germanistik, Theaterwissenschaft und klassische Philologie studiert, später auch promoviert. Sie hat an Colleges und an Universitäten in den USA und in Deutschland gelehrt und Literaturkurse gegeben und lange hauptberuflich das Studio Literatur und Theater an der Universität Tübingen geleitet. Aber vor allem hat sie auch geschrieben, 5 Gedichtbände und 11 Romane. Und natürlich auch noch im weiteren Sinne Literaturtheoretisches. Einige Titel früherer Romane waren zum Beispiel Eden Plaza, der übrigens auch verfilmt wurde, Nach den Kriegen und Die Witwen. In dieser Folge geht es also vor allem um ihren neuesten Roman, der, wie ich finde, kein Roman ist, sondern eine Art Recherche die Maman perdue, auf den Spuren ihrer Mutter. Jetzt kommen wir zu dem brandneuen Buch. Das heißt Muttermale. In Male ist immer auch Mal drin. 2025, Jung und Jung, 170 Seiten. Sie haben jetzt auf der Buchmesse gelesen. Ich weiß nicht, es gibt sicher auch schon erste Kritiken, die, glaube ich, positiv sind. Ich habe gar nicht gesucht.
Ja, es gibt Reaktionen in Blogs und so, aber ich vermute mal bei unserer allgemeinen gesellschaftlichen Konditionierung auf runde Geburtstage, Jahrestage und so kommt wahrscheinlich dann nächste Woche mehr. Also bis jetzt gab es im Falter eine ganz gute Kritik, aber noch keine große Feuilleton-Rezension.
Es ist ein Buch, dessen zentrales Thema die Mutter ist. Und insofern natürlich auch ihr Verhältnis zur Tochter und insofern wiederum auch ein Buch über die Tochter. Und diese Tochter ist dann niemand anderes als Dagmar Leupold, wie sie hier sitzt. Es ist auch nicht autofiktional, dürfen wir widersprechen, denn ich wüsste nicht, was daran fiktional sein sollte. Außer natürlich, dass bekanntlich alle unsere Erinnerungen nicht real sind, sondern konstruierte sind, die also real gewesenes, gesehenes, erlebtes Material von uns in unserer Erinnerung, hat gar nichts mit Schreiben erstmal zu tun, bearbeiten und insofern fiktionalisieren. Warum haben Sie da Roman draufgeschrieben? Roman steht nämlich auf dem Cover, weil es dann besser verkauft oder was der Verlag oder man kann ja, das wissen wir seit 30 oder 50 Jahren fast schon, dass man auf alles Mögliche Roman schreiben kann, auch auf eine Gebrauchsanweisung von IKEA, wie man ein Billigregal aufbauen soll.
Natürlich ist es letztlich eine Verlagsentscheidung, aber ich bin durchaus mit dir einverstanden. Es ist ein Roman für mich und ich würde auch so ein bisschen widersprechen. Basis ist meine Tochtererfahrung und Muttererfahrung. Aber mir lag schon daran, und das ist jetzt aber nicht das erste Mal, es gibt ja noch andere Romane, die so autobiografisch genannt wurden, mir lag sehr daran, herauszuarbeiten, Signaturen herauszuarbeiten, der Zeit, der Generation, der Mentalität. Ich finde mal ganz interessant, dass Muttermale auf Englisch Birthmarks heißt. Das macht Birthmark, Geburtsmarkierung, ja, Birthmarks. Also das bringt es nochmal schöner zum Ausdruck. Also ich befasse mich mit denen, ja, natürlich lange, bevor man selber bewusst darüber nachdenken kann, was also alles in einem schlummert, gespeichert ist, weitergegeben wurde, hat das schon eine große Eigendynamik, ja. Und das versuche ich hier, aber eben nicht in Bezug sozusagen einer kohärenten Erzählung, die meine sozusagen private Lebensgeschichte erzählt, sondern darüber, dass Gegenstände, Redewendungen, Phrasen, Mosaikteilchen eines notwendigerweise unvollständig bleibenden Porträts werden. Und auch hier würde ich wieder sagen, für mich ist die Spracharbeit das Entscheidende. Es ist keine abbildende Sprache erzählte Mutter, sondern eben eine Mutter, die auch der Leser, die Leserin selbst ein bisschen zusammensetzen muss. Und die allerersten Reaktionen auf diesen Roman freuen mich insofern, als mir ganz viele sagen, ich habe lauter Déjà-vus, wenn ich das lese. Und das ist ja auch gar nicht meine echte Familienkonstellation, insofern, als ich Schwestern habe, die hier überhaupt nicht auftauchen. Es ging mir wirklich darum, also unter die Lupe zu legen, was an Erfahrungen, die man gar nicht selber macht, das läuft jetzt immer unter transgenerationelle Weitergabe, die auch nicht genetisch vererbt werden, sondern was machen wir mit Vertreibungs- und Gewalterfahrungen, meine Generation, die gar nicht in der eigenen Lebenszeit stattgefunden haben, sondern in der Generation davor. Und was macht das mit uns? Also da bin ich eigentlich wieder beim Thema, wie entstellt Gewalt die Leben?
Vielleicht vorgeschaltet, vorgenannt, es ist keine übliche Erzählung über die Mutter, die dann beschrieben wird, sie macht das und das und das war so und so, sondern die Mutter wird über einen Umweg beschrieben und der Umweg ist der über Dinge, die sie umgeben haben, über Wörter, über Verhaltensweisen und über Orte. Also sie erzählen, sie beschreiben Dinge, Wörter, Verhaltensweisen, Orte und darüber wird dann ersichtlich, wie und wer die Mutter war.
Ja, ich würde tatsächlich statt beschreiben eher sagen freilegen.
Ja.
Also das, was manifest nachzulesen ist, legt was anderes frei, was nicht manifest nachzulesen ist.
Treffend und wirklich gut finde ich diese Formulierung auf der Rückseite und das Lob von Georg Oswald. Das Buch liegt jetzt bei Ihnen, darf ich sagen, dann lese ich es vor oder Sie können selbst vorlesen.
Wie schreibt man über die Lebensgeschichte der Mutter, ohne sie mit eigenen Erfindungen zu übertünchen?
Indem man nicht über die Lebensgeschichte der Mutter schreibt, sondern über die Dinge schreibt.
Ja. Weiter? Die Bitte. Unauslöschlichen Wörter, Begriffe, Halbsätze, Liedzeilen, die geblieben sind, legt Dagmar Leupold frei wie eine Archäologin Artefakte. Es ergibt sich ein Bild, aus dem gerade das Verlorene, Verborgene so sichtbar hervortritt, dass einem der Atem stockt. Georg M. Oswald.
Im Keltengrab, ja, wenn ich etwas über die Keltenkönigin, die da begraben war, wissen will, erfahre ich das als Archäologin, indem ich die Gegenstände, die dem Begräbnis beigefügt worden sind, analysiere, die werden untersucht und was befinden sich in dem Krug noch für Pollen und was für Lebensmittelspuren. Genau. Und durch die Analyse dessen und die Betrachtung dessen erfahre ich etwas über diese Frau, über diese Keltenkönigin, die da begraben worden ist. In dem Fall ist es eine Ostpreußin, da kommt ihre Mutter, glaube ich, her. Ich habe noch etwas anderes gemeint, was der Verlag selbst formuliert hat. Virtuos, behutsam und unerbittlich. Dagmar Leupold bringt Dinge zum Sprechen. Ja? Da gehört dazu das Behutsame, eher eine langsame, vorsichtige Annäherung, aber eben auch unerbittlich.
Ich hätte präzise gewählt oder gewissenhaft.
Sie lesen einfach mal. Seite 9 bis 14 habe ich vorgeschlagen. Ja.
Also mit dem Vorspann beginnen, ja?
Okay, ja.
Ah ja. Vorspann, 31. Dezember. Über allem ein Flaum von Unwirklichkeit. Die Luft schmauchsatt, darin Viren, Treibladung, Stoßseufzer. In der Isar oder dem Rhein oder der Spree, wer weiß das schon, treiben bereits seit Tagen Kiel oben zwei tote Gänse, dem Braten entronnen. Lange vor Mitternacht ist das alte Jahr sturzbetrunken, rumpelt und torkelt ins Neue. Schlimmer aber ist die Nüchternheit. Sie stammt ab von der Nacht, die man bis zum Frühgottesdienst mit leerem Magen bestehen muss. Das macht hungrig und zornig. Es knallt gewaltig, Böller und Sirenen alarmiert, rutscht man ins neue Jahr mit gezogenen Waffen. Statt klirrender Kälte Nieselregen, in dem die Pappeverkleidung der Feuerwerkskörper sich rasch mit Essensresten, Tränen und Wut zu Matsch verbündet. Dass der heilige Silvester ausgerechnet als Schutzpatron der Haustiere gilt, ist zum Lachen. Sind es doch die Hunde und Katzen, die sich winselnd und maunzend unter die Schränke und Betten verziehen, wenn es kracht. Allein sind sie dort nicht. Sie leisten den ansässigen Gespenstern Gesellschaft, wie auch ich, den Geerbten und den eigenen. Ich verkrieche mich in die Asservatenkammer. Ich könnte auch sagen, ich erinnere mich. Die Regale dort sind brechend voll mit Dingen, Worten, Getanem und Ungetanem. Fotoalben, angenagte Bindungen, die Rücken kaputt. Hinter zartem Raschelpapier das Leben der Toten in Schwarz-Weiß, auch deins. Schwefel und Schwarzpulver kriechen in die Atemwege. Von draußen einzige Lichtquelle, die bis ins Archiv durchdringt, bengalisches Feuer. Braune Butter. Ich stelle dir nach, ich fahnde nach dir, ich nehme dich in Beschlag und du bringst mich in große Verlegenheit, denn du hast keinen Namen. Mutter, Behausung, Kerker, Verschlusssache, Oberbefehlshaberin, du bist meine Mitgift, mein ungelöster, mein unlösbarer Fall. Unzählige solcher Fälle hat der Krieg hervorgebracht. Eine Recherche ergäbe, dass du Dorothea heißt, geheißen hast. Aber eine Nachstellung ist kein Standesamt, sie ist auf dunkle Quellen angewiesen. Stolz warst du auf deine grünen Augen, nur 2% aller Menschen haben sie, und auf die schönen Halbmonde der Fingernägel. Zum Staunen, wie du manchmal die Hände mit gespreizten Fingern auf dem Tisch abgelegt und sie betrachtet hast wie eine eigentlich zu teure Anschaffung. Maniküre war sonntags, die kleinen Gerätschaften, Pfeile, Schere, Nagelhautschieber lagen auf dem Tuch wie zur Vorbereitung einer Operation oder einer Messe. Sie hausten in einem Etui aus grünem Leder, vornehm, zum Siezen. Heute ist der Reißverschluss zahnlos, das Metall angelaufen in der Farbe von Brühe. Ich habe das Etui in Verwahrung genommen als gar nicht amtliche Bewacherin des Beschlagnahmten. Seine Lederhaut ist so mürbe, dass sie sich anfühlt wie die eines lebendigen Tierchens, das noch ohne Fell ist. Mit den schönen Händen, die nach dem Schneiden, Feilen, Polieren und Cremen sehr denen ähnelten, die auf der Dose mit der Glycerin-Handcreme, ohne Arme, abgebildet waren, hast du den kleinen eisernen Topf auf den Herd gestellt, darin ein großes Stück Butter. Vorbereitung für Apfelklöße mit Zimt und Zucker und brauner Butter. Das Sonntagsgebet. Der Topf war womöglich einer derjenigen gewesen, die an den Sprossen der Leiterwagen angebunden hingen und laut klapperten, als sie das frische Haff mit Ziel Pillau im Januar des letzten Kriegsjahres überquerten. Ohne dass er mitsamt dem Leiterwagen in einer der tiefen, ins Eis gerissenen Bombenwunden verschwand. Der Topf war ein Held. In der Butter, wenn sie begann, sich zu kräuseln und kleine Blasen zu schlagen, von Gelb ins Braun wechselte, trudelten winzige Eisenflocken, feinste Späne, dünnhäutig wie Blattgold oder verkohltes Papier. Die Flucht schmeckte nach Metall. Du hast mir den Rost vermacht. Die Apfelklöße, fest und weich zugleich, waren essbare, köstliche Verstärkung gegen alles Wackelige, von dem der Ort, die Wohnung und ihre Bewohner erfasst waren. Vertriebene haben keine Schwerkraft. Schüttete man die braune heiße Butter über die Apfelklöße oder andere süße Einsprüche, Milchreis, Grießbrei, Backobst, ließ sich ein leises Zischen beim Aufprall hören. Das, dachte ich, ist vernehmbare Kommunion. Ausland für Protestanten eigentlich, so wie das katholische Rheinland-Pfalz. Die braune Butter versiegelte die Zungen, füllte zusammen mit dem Brei oder den Klößen wundersam friedlich die Mundhöhle, schönes Verstummen im Gaumenalphabet. Stumm ging es oft zu, aber eben nicht schön stumm. Beim Zubereiten dieser Festessen warst du sehr ernst, konzentriert. Die Liturgie des verlorenen Landes, sein Evangelium, die Rezepte, hast du nicht nur auswendig, sondern inwendig behalten und vor Verwitterung geschützt. Geschützt, indem du das Ankommen, den fortgesetzten Lokaltermin mit dem neuen Ort, den neuen Menschen, darunter die Tochter, verweigert hast. Dein Leben nach dem Krieg zu würdigen, bedeutet Schadensvermessung. Ramponiert, leckgeschlagen, wie die Minensucher, Torpedoboote, Kreuzer, Schlepper, Eisbrecher, Fischdampfer und Kohlenfrachter, die es den Bauch voller Flüchtlinge und Verletzter noch gerade so oder gar nicht vom Land der dunklen Wälder aus in die Häfen von Danzig, Swinemünde oder Kopenhagen schafften. Die straffe Haube der Rotkreuzschwester hielt stand. Entschlossenheit, Wachheit, tätig sein, hatten sie dir eingebimst, nachzulesen. Nun bin ich ein Mädel und wär gern Soldat, da weiß ich mir nur den einen Rat, lern helfen, lern pflegen mit gütiger Hand und diene als Schwester dem Vaterland. Dichtete das Deutsche Rote Kreuz und fischte aus dem Bund deutscher Mädel bei Kriegsbeginn die Schwestern ab. Auch die Mahnung des Pastors, ringet danach, dass ihr stille seid und das eure schafft, wurde befolgt. Stille sein blieb. Fortan warst du zukunftsschüchtern, erschrocken. Die Geschichte hatte die Zukunft veruntreut. Die Knochen trugen es aus, Kreuzschmerzen, versteifte Nackenwirbel vom Kopf einziehen, Fehlrotation des Atlas, die Schultern gerafft. Füße, die den Boden verloren hatten und das Auftreten verlernt. An die Stelle der Körperspannung trat Strenge. Die Kriegserfahrung und auch keine weitere Havarie haben ihr etwas anhaben können. Ich ging bei Fuß, an der kurzen Leine.
An dieser Passage merkt man sofort, dass diese ganz individuellen, privaten, familiären Details, glücklich, unglücklich, sehr oft immer eben auch politisch sind. Also immer ist auch von Geschichte die Rede, die schimmert durch oder wird direkt angesprochen, zum Beispiel Agnes Miegel, die noch zu unseren Schulzeiten eine durchaus wohlwollend wahrgenommene Schriftstellerin war, die natürlich ein Nazi-Liebchen war, oder Heino, der, vermutlich hat er selbst gewusst, durchaus auch Nazi-Lieder, aber mit anderem Text heute gesungen hat, oder das Vertriebenen-Schicksal der Eltern, die natürlich alles Recht der Welt haben, sich über ihre Vertreibung aus Ostpreußen zu beklagen. Vollkommen klar, dass da sehr viele Ungerechtigkeiten passiert sind, die aber natürlich vollkommen ausblenden, dass diese Vertreibung eine narzisstische Vorgeschichte hat. Und auch ich wüsste kaum jemand von den vertriebenen Verbänden, die bereit gewesen wären, darüber zu reden, und von sich aus schon mal gar nicht. Oder Kolonialismus in Namibia, der Bruder der Mutter, glaube ich, der jüngere Bruder der Mutter, glaube ich, der das gewesen sein sollte. Also das ist ein alter 68er-Spruch, das Persönliche ist politisch, ja immer. Und das ist nicht nur 68 so gewesen, sondern ist auch heute noch so und war vorher so. Es ist wieder, also wie auch in den Elefanten, wie in anderen Büchern von Ihnen, es ist so der Bourdieu-Blick, die kleinen Unterschiede, ja, die mich an dieser Prosa und an ihren Beschreibungen faszinieren und bestechen, dass da an so scheinbar Unwichtigkeiten, Unbedeutendheiten, plötzlich Geschichte, dramatische Geschichte, Gewalt auch sichtbar wird, und zwar auch schmerzhaft sichtbar wird, ja.
Ja. Ja, da bin ich sehr einverstanden mit der Beschreibung. Das ist wichtig für mich, und das ist eben tatsächlich Teil dieser Spracharbeit, das freizulegen, das erfahrbar zu machen. Für mich ist Literatur vielleicht doch auch so als wie eine alternative Geschichtsschreibung mit ganz anderen Lizenzen natürlich. Erstens mal der Fiktionalisierung, und die spielt ja auch hier eine Rolle, insofern als die Einbildungskraft im Motto schon auftritt, als das, was das Vehikel ist, das Transportmittel, sonst ging es nicht. Und die besondere Lizenz der Literatur im Unterschied zur Geschichtswissenschaft, die natürlich was, also die Erkenntnisse anbietet, Wissen anbietet, ist das, was erfahrbar gemacht wird. Das ist überhaupt für mich das, was Literatur auszeichnet. Ich erfahre etwas, ja. Ich werde nicht belehrt, ich bekomme keine Mitteilung, kriege auch keine Infos, ja, sondern ich darf sozusagen eine Erfahrung machen. Insofern ist jeder literarische Text für mich ein Erfahrungsraum, der frei betretbar ist und natürlich dann mit den eigenen Erfahrungen konfrontiert wird.
Die Autorin leistet in diesem Buch, also bei dieser Art zu schreiben, wie das in den Muttermalen geschieht, glaube ich, dreierlei. Also erstens ist es der genaue, der aufmerksame Blick einer Archäologin, einer Ethnologin, auch einer Soziologin, einer Historikerin. Ja? Und dazu kommt dann nochmal die Affiziertheit der persönlichen Betroffenheit. Der zweite Schritt wäre, die Autorin muss sowas sein wie eine gute Dechiffriererin. Ja? Sie muss das lesen können. Das nützt ja nichts, wenn sie das nur sieht, aber nicht lesen kann. Also das wäre der zweite Schritt. Sie muss eine gehörige Interpretationsfähigkeit haben, eine Dechiffrierfähigkeit. Und der dritte Schritt wäre dann die Übersetzertätigkeit. Also das, was sie jetzt erfahren hat, was sie weiß, zu übersetzen in Schrift, in Literatur, also die eigentliche literarische Leistung. Und dazu kommt natürlich, dass alle drei Stufen miteinander kompatibel sein müssen. Die müssen sozusagen stilistisch zueinander passen. Die sind in dem Fall intensiv und genau, aber auch unspektakulär, also gar nicht sensationalistisch oder gar nicht übermäßig betroffen oder gar nicht übergefühlsbetont. Im Gegensatz zu der Lavinia. Die Lavinia, die ist zornig. Da kommt dann am Ende auch so ein MeToo-Wutanfall. Ich hätte noch viel wütender gemacht. Ich hätte die Namen genannt, falls es juristisch möglich gewesen wäre. Also, wie der Klappentext sagt, behutsam und ja, vielleicht manchmal durchaus auch hart statt unerbittlich. Mhm. Verstehend, aber nicht billigend. Ja, verzeihend, aber nicht verschmierend, dann nicht verwischend, nicht die Gegensätze und das Falsche dann verwischend. Also sie sind da sowas wie eine sanfte Chirurgin.
Ja, eben, das glaube ich, ist auch freilegen. Ja, also wenn man operiert, muss man ja auch freilegen, ja, um an das heranzukommen, was das Problem ist, die Krise oder was auch immer. Ja, tatsächlich, Sie haben es gut beschrieben. Es geht mir natürlich nicht um weder um Denunziation noch um Beichte, noch sondern tatsächlich um ein Verständnis auch mir selbst zu ermöglichen. Ich meine, selbst ich bin ja letztlich irgendwann mal die Leserin meines Buchs und habe damit über die Gestaltung einen Zugang zu dieser Mutterfigur geschaffen, den es vorher nicht gab. Diese Freilegung ermöglicht mir selbst tatsächlich eben auch einen neuen, umfassenderen und tieferen Blick auf so jemand wie meine Mutter, auf diese Frauengeneration.
War Ihre Mutter so etwas wie eine gepanzerte Frau? Also ich weiß nicht, ob Sie den Thebelei, die Männerfantasien gelesen haben. Ja, unsere Generation, ja. Dumme Frage, ja, wir alle haben das. Ja. Für die Nachgeborenen. Das ist kein Buch über schmutzige oder nicht schmutzige Männer und Abenteuerfantasien von Männern, sondern ein Buch über das Entstehen und Wesen von faschistischen Persönlichkeiten. Ja,
ja, und sie war ja auch Krankenschwester, was ja nun auch sozusagen der Beruf war, der, wo die Dressur nochmal besonders durchgeschlagen hat.
Ja, hergerichtet zu Soldaten, zu strammen, tüchtigen Überlebenskämpfern. Und die Mutter erscheint mir als so etwas, so wie eine gepanzerte Frau für die Männer.
Ja, und was mir jetzt über die Recherche wirklich erst bewusst wurde, ich vorher nicht wusste, auch weil es erst jetzt wirklich Untersuchungen gibt zum Geschichte des Deutschen Roten Kreuz und seiner Verbandelung mit dem NS-Regime, wie groß, wie tief diese Dressur ging. Ja, nicht mehr Florence Nightingale, sondern eben Wehrmachtsmitglied geradezu als Krankenschwester. Das war mir wirklich neu, der Sprengkraft, die es hat. Und die Entdeckung, dass der Krieg unfassbar viel zerstört hat, aber nicht die autoritären Strukturen in der gesellschaftlichen Organisation. Strenge statt Tonus, statt Selbstbewusstsein, statt Selbstkritik, was auch immer, das ist mir auch erst eigentlich über das Schreiben nochmal in seiner ganzen Drastik bewusst geworden.
Das eigentlich ist aber eben auch wieder die Sprache, auch dieses Buch, obwohl das so scheinbar beiläufige, banale Dinge sind, ist es auch voll von poetischen Bildern und von poetischen Momenten, die aber auch wiederum ja nicht ausgestellt werden und wo gesagt wird, ach, habe ich dann tolle Poesie geschrieben, sondern ja so ganz, ganz beiläufig sind ein paar Beispiele. Das promovierte Namensschild, also der Vater hat später nochmal promoviert und dann offenbar das Klingelschild am Türchen ausgebaut. Und das ist so ein schöner Begriff, das promovierte Namensschild, das nicht der Vater, sondern das Schild promoviert worden würde. Oder zusammengesunken, als hätte ein Puppenspieler seine Hand aus dem Stoffleib der Figur gezogen. Oder das Zittern im Pferdefell wie eine Brise, die einen glatten See kräuselt. Oder ganz schön bitter im Schlaf, als die Mutter angesprochen, im Kopf angesprochen, im Schlaf hast du deine Tochter womöglich sogar gern gehabt. Schorf an den Knien, die Epauletten mutiger Kinder. Da kann man ganz viel auf jeder Seite sicher eine oder ein paar aufzählen.
Ja, und es ist mir ganz wichtig, bei Metaphern, bei Sprachbildern, dass sie ein Fenster öffnen für eine Wahrnehmung, da wo vorher halt nur Wand war. Also die sind nicht Deko, ja, oder eben so Selbstverliebte, wie Sie es angesprochen haben, toll, ich das schreiben kann, sondern Sie müssen tatsächlich ein Wahrnehmungskorrektiv sein dürfen.
Fensterlöcher, in die der Leser nochmal in seine eigene oder in andere Denk- oder Gefühlsräume.
Genau, es muss sich was auftun, ja, sonst ist die Metapher ja Ballast.
Was mir aufgefallen ist zwischendrin, ist, dass die einzelnen Themenblöcke oder Kapitel, zu klein, um Kapitel dazu zu sagen, die haben oft ein ähnlich großes Format von 2,5 Seiten oder 2 bis 3 Seiten. Da liegt dann der Verdacht nahe, dass die jeweils auch so entstanden sind, also in einem Tagwerk oder Nachtwerk oder so. War es so?
Das war so tatsächlich. Ich schreibe sowieso also sehr früh morgens und höchstens 2 Stunden und von den 2 Stunden vergeht die Hälfte auf das Wiederlesen des am Vortag Geschriebenen. Und tatsächlich ist meine Vorstellung eben, dass das, was da nicht geschrieben steht, der Leser, die Leserin weiterschreibt, mitschreibt. Ja, also ich habe eine sehr aktive Vorstellung, dynamische Vorstellung vom Leseakt. Der Leseakt dynamisiert das Geschriebene und macht es wieder lebendig. Und das erklärt, glaube ich, auch ein bisschen die Kürze. Ich hatte am Anfang noch gar nicht so viele Asservate oder kleine Kapitel, aber das ist dann schon auch ein Akt der Versenkung und Konzentration, so dass mir dann häufig tatsächlich nachts noch einfiel, zum Beispiel Chanel Nummer 5, was das für eine wichtige Rolle gespielt hat, Stichwort nochmal Panzer, ja, und auch wohlhabend sein. Das war sozusagen ein Prozess, dass ich abgestiegen bin in die Details, in die Erinnerung und dann so nach und nach eben diese kleinen Kapitelüberschriften, die Gegenstände, die Phrasen, die Redewendungen und so weiter gefunden habe. Ja.
Die vermehren sich natürlich auch, wenn Sie mal anfangen, nicht? Wenn Sie richtig einsteigen, ja. Das ist überhaupt also
ja, ein das ist dann
ganz
irgendwie
offenes
so ein
Geheimnis. Man schreibt bei ja der Erinnerungsarbeit. Ja, ja. Man fängt an und denkt, oh, da weiß ich ja nur so 2, 3 Sachen. Und dann schreiben Sie mal was hin über diese 2, 3 Sachen. Und während Sie das hinschreiben, fällt Ihnen dann, das muss nicht im Schreibprozess sein, sondern eben auch dann ein paar Stunden später oder absolut nachts, fallen Ihnen noch mal 3 oder 5 ein. Und
genau,
so,
Geschirrspülmaschine ausräumen. Also ich muss nicht vor dem Computer sitzen.
Großes Drama, Geschirrspülmaschine.
Ja.
Ja. Wir sind beim Thema Schreibwerkstatt. Mhm. Wie schreiben Sie? Ich frage oft, welcher Typ sind Sie? Den Tiger reiten oder englischer Film? Drowning by Numbers, also Architekturplanung zuerst.
Ja, also Reißbrett jetzt eher nicht, aber tatsächlich brauche ich vorher eine Formfindung. Das ist für mich das Wichtigste, wie ich es vorhin Beispiel Lavinia erwähnt habe. Auf einmal das Bewusstsein, was über das Wort bestürzen zustande kam. Es muss architektonisch strukturiert sein. Es sind häufig Auslöser, sind Worte. In dem Buch Fiktiven Kleist mit fiktiver Meinhof korrespondieren die Helligkeit der Nacht, war es tatsächlich das Wort behelligen.
Das ist die Kleist-Meinhof.
Genau. Brief. Weil behelligen ist ein verrücktes Wort. Also heute heißt es, dass man gestört wird, belästigt. Ja. Gleichzeitig kommt es von illuminieren, von Helligkeit. Und das waren 2 Figuren, die behelligt haben. Also so komme ich irgendwie zu einer Entscheidung. Also insofern, ja, strukturiert eher Ihr 2. Filmbeispiel. Ich hatte mal einen sozusagen poetologischen Traum, in dem es darum ging, ob man eher Jäger ist oder eher Lauerer. Ja, also es gibt ja Jäger, die aktiv ihre Beute jagen. Genau, das bin ich nicht. Ich bin jemand, der auf der Lauer sitzt. Ja, und dann kommt so ein schönes Wort wie behelligen oder bestürzt oder Hochhaus. Und dann kann ich loslegen. Ja, das ist durchgehend. Das war immer schon so auch.
Im Schreiben wird der Jäger, der Thomas Bernhard zum Beispiel. Ja,
ja, also jetzt einfach über die kulturelle Konditionierung, männlich konnotiert, das andere weiblich. Ist mir aber auch herzlich wurscht. Ich habe schon auch mal den Vorwurf gekriegt, ich schriebe zu männlich.
Ich weiß nicht, was es meint.
Ja, was genau das heißen soll. Ja.
Das hat mich eben überrascht, weil Sie sagen, Sie schreiben, wenn, dann eigentlich nur 2 Stunden am Tag.
Ja,
dass Sie sich darüber hinaus natürlich, dass es im Kopf kreiselt, das ist schon klar.
Nein, ich finde das sehr erschöpfend.
Ist es nicht zu wenig? Ist es nicht zu kurz?
Nein, ich schreibe ja nun, wie wir auch festgestellt haben, keine besonders dicken Bücher und brauche immer so 3 Jahre, auch diese schlanken. Ja, ich bin dann wirklich erschöpft, muss ich sagen. Gab sich ja auch einfach praktische lebensgeschichtliche Hindernisse wie 3 Kinder. Ich habe jetzt auch nie so eine Selbstbeweihräucherung betrieben. Also ich bin Künstlerin und Tür zu und so à la Thomas Mann. Ja. Der Rest der Familie muss mucksmäuschenstille verfallen. Ich habe das gerne immer fast so ein bisschen subversiv klandestin betrieben, ja, an den Randzeiten des Tages. Also ich bin in der Zeit, in der ich noch in Tübingen gelehrt habe, um 5 Uhr morgens aufgestanden. Und das waren eigentlich die 25. Stunde. Ich kann nicht genau erklären, warum das so ist, aber so sind die alle zustande gekommen. Also jetzt nicht so einen Autorinnenalltag habe oder so ein Hohelied auf die 8 Stunden mindestens, sonst setze ich mich gar nicht erst dran. Ich habe immer gut in Zeitnischen und in Zeit- und Raumnischen arbeiten können.
Toll, wenn Sie das können. Ja. Ich kenne viele, oder wir, Sie vermutlich natürlich auch, kennen viele Autoren oder Autoren, die das nicht könnten, ja, die dann einfach in 1 Stunde oder 2 gar nicht reinkommen, zumal es ja in der Tat so ist, dass die, glaube ich, die meisten dann zuerst mal und die Hälfte der Zeit, die sie dem Schreiben widmen, der Korrekturphase widmen, das Vorherige zu lesen und dann wieder anschließen.
Das gilt auch für mich. Und vielleicht, ich habe so eine Art Pavlovschen Effekt mir zunutze gemacht. Ich höre immer, für jedes Projekt höre ich ein und dieselbe Musik. Also immer eine andere, für jedes Projekt eine bestimmte. Danach höre ich die dann nie wieder, die ist dann wirklich verbrannt. Aber das hilft mir auch, mich blitzschnell zu versenken, zu konzentrieren mit den Klängen.
Dieselbe Oper.
Es ist viel sakrale Musik oder sogar ausschließlich sakrale Musik. Also die Passionsmusik von Kaiser war die Begleitung zur Muttermal. Das ist dann wie so ein Klangraum, der mich einschließt. Ja? Okay. Und da ich dann als Einzige überhaupt wach bin um die Uhrzeit, das hilft auch, also diese Versenkung blitzschnell.
Dann müssen wir doch mal, weil das hängt ja unmittelbar mit zusammen zum Biografischen, zum Persönlichen kommen. Wenn man den Wiki-Artikel anschaut, dann fällt auf, dass Sie vergleichsweise spät, das heißt erst so um 2000 rum, so richtig losgelegt haben mit Schreiben.
Naja, nee, doch. Der erste Roman mit dem blöden Titel Edmond, Geschichte einer Sehnsucht, ist 92 erschienen und hat den Aspekte Preis fürs beste Debüt bekommen.
Dann kommt aber ab 99, dann geht's ratatatzong.
Das stimmt. Also es gibt auch ein paar Bücher, die mir fremd sind, die ich heute nicht mehr schreiben würde oder nicht mehr so schreiben würde. 3 Romane, die in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und der Zeitschwelle, die Sie genannt haben, erschienen sind.
Von daher wäre ich natürlich auf die Frage gekommen, hängt das mit Care-Arbeit zusammen? Haben Sie vorher Kinder gehabt und Großkinder?
Immer alles zeitgleich. Also ich habe sich promoviert oder die Verteidigung war schon, da hatte ich schon 3 Kinder. Und habe auch nebenher immer gearbeitet, unterrichtet in der Regel an Unis. Also ich war immer sehr, sehr multitaskingmäßig unterwegs. Problem nach dem ersten Roman, der eben sehr erfolgreich war und den darauf folgen war, dass ich war nach 12 Jahren in Deutschland zurück und es war eigentlich ein fremdes Land für mich. Der Verlag war damals sehr, das war S. Fischer damals, hat sehr gedrängt, nach diesem ersten Erfolg gleich das 2. Buch zu schreiben. Und heute wäre ich da völlig unempfindlich, würde mich gar nicht drängen lassen, aber das war ich damals nicht. Ich war unerfahren und habe dann das einfach überstürzt. Nicht auf diesen Moment gewartet, den ich jetzt sehr genau erkenne, der mit Dringlichkeit und Notwendigkeit zu tun hat.
Wann das Buch geschrieben werden will.
Genau, und worüber und wie. Also das würde ich nie wieder machen, wenn ich nicht selber spüre, das Bild ist für mich, das treiben so ein paar Schollen rum, ja, verstreute Ideen und irgendwann schließen sie sich zusammen, also aus der Latenz wird Virulenz und irgendwann Evidenz und das weiß ich jetzt, das spüre ich genau und vorher fange ich gar nicht an. Damals eben nicht. Das habe ich übersehen, sozusagen innerlich überhört. Und das war ein Grund, also nicht so sehr die Care-Arbeit, die Kinder, sondern die Bücher haben auch keine große Resonanz gefunden. Federgewicht ist das, Ende der Saison. Und das dritte ist Blauer Apfel, grünes Land. Das sind so die 3 Romane, zu denen ich innerlich sozusagen gar keinen Bezug mehr habe, die in diesem Zeitraum tatsächlich erschienen sind, aber für mich selbst auch nicht wirklich zählen.
treiben lassen vom Betrieb.
Ja, so ein bisschen vom Betrieb und auch der Vorstellung, man müsse sozusagen einen Ei nach dem anderen legen und so, die habe ich natürlich heute nicht mehr, ja.
Ich weiß sowieso nicht, wie Sie das geleistet haben, weil Sie haben ja unheimlich
viel. Ich auch nicht mehr.
Also so viel geschrieben wie ein Schriftsteller, bleiben wir mal da lieber beim Mann, der macht das und macht sonst gar nichts. Aber Sie haben dabei eben auch noch 3 Kinder großgezogen, Beziehungen weiß ich nicht. Das ist ja auch Arbeit, da auch, braucht man klar, ja auch ja. Zeit dafür. Und manchmal kochen die Männer ja nicht selbst, sondern wollen bekocht werden, was weiß ich. Dann haben Sie aber gleichzeitig noch eine ganze Menge von anderen Dingen gemacht, also Italien zum Beispiel,
ja.
Da haben Sie auch schon geschrieben, hatten Sie da eigentlich auch schon Kinder, waren die mit in Florenz? Nee, damals glaube ich noch nicht.
Nein, das war vor Amerika, also Kinder, die größeren Kinder sind in New York geboren, der jüngste in München. In Florenz habe ich am Kunsthistorischen Institut, autodidaktisch sozusagen, ich habe ja keine Kunstgeschichte studiert, nach diesem kurzen Deutschlehrerinnen-Dasein, am Kunsthistorischen Institut eine Stelle gehabt als Redaktionsassistentin. Die war so ein bisschen frei erfunden, aber hat mir natürlich das Leben dort ermöglicht. Also heute weiß ich manchmal selber nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber man hat halt in dem Moment, wo sie nötig sind, die Kräfte oder ich habe sie. Ich bin auch belastbar und ich bin eine gute Managerin. Also ich kann sehr gut auch Schlaflosigkeit nutzen, um irgendwie so kleine logistische Planungen für die folgenden Tage zu machen. Also das hat mir auch durchaus Freude bereitet und es ist auch ganz gut, aber jetzt auch ganz gut, dass es nicht mehr so viel auf einmal ist.
Ich bin wieder 2 Schritte zurück bei der Frage, wie schreiben Sie Tiger Reiten oder Drowning by Number? Und da habe ich mir notiert, dass mir mein Eindruck oder Gefühl gesagt hat, nee, weder noch, sondern dass Sie eher arbeiten wie eine Fotografin oder eine Dokumentarfilmerin, die durch die Gegend streift und dann ein Bild aufnimmt und dann noch eins, also eine Serie oder wenn sie Filmemacherin wäre, eine Sequenz und dann noch eine Sequenz und die dann dieses Material dann sammelt und weiter bearbeitet und am Ende aufbereitet, wie sie, sie haben ja ein Drehbuch geschrieben, ich weiß nicht, wie weit Sie da bei dem Film dabei waren, dann wie am Schneidetisch montiert zu einem Spielfilm oder zu einem Roman.
Ja, so einen Sammelaspekt gibt es, also als Sammlerin erstmal unterwegs zu sein, also Eindrücke sammeln. Ja, ich weiß nicht so genau, ob die Spracharbeit wirklich erfolgreich verglichen werden kann mit der Schneidearbeit.
Für die Muttermale kann das gelten, denn die sind ja sicher so entstanden, also widersprechen Sie mir, wenn es nicht stimmt, dass da die einzelnen Szenen und da, ob es da Szene oder Sequenz dazu war, die einzelnen Bilder da waren und dass Sie erst vergleichsweise spät sich gefragt haben und es dann beschlossen haben, zuerst kommt das und dann das und dann das, also die Komposition, die hat nicht von
vornherein. Also ich hatte von Anfang an schon das Gefühl der Notwendigkeit, dass es grob chronologisch sein muss. Es ist ja nicht linear erzählt, aber geht jetzt mit den Kinderjahren, Jugendjahren meiner Mutter los und endet mit ihr als alte Frau beziehungsweise mit ihrem Tod. Das war mir wichtig und das entspricht dieser Anordnungsarbeit, die Sie beschrieben haben. Alles andere ist tatsächlich eben dann immer mal wieder ein Rückblick. Aber es sollte schon auch eine Orientierung möglich sein. Das war mir wichtig.
Ich frage die Leute meistens, das ist nur eine etwas elegantere Verkleidung des dummen Spruchs, der dummen Frage, die Sie natürlich kennen, warum schreibst du? So dumm zu fragen erlaube ich mir nicht, also tarne ich das und frage, was finden Sie durch Schreiben heraus, was Sie ohne das Schreiben nicht herausfinden würden?
Also ich kann jetzt nicht sagen, was genau, aber ich glaube, ich kann in gewisser Weise strukturell antworten, dass mir über den Gestaltungsprozess sich mir etwas erschließt, Geschichte, Zusammenhänge, Gründe für das Handeln von Menschen, was ich ohne die gestalterische Bearbeitung nicht erfahren würde. Also ein bisschen, was wir vorhin über Metapher gesagt haben, ja, so ein Bild muss ein Wahrnehmungskorrektiv sein, muss irgendwo was eröffnen, das vorher nicht offen stand. Und das würde ich jetzt verallgemeinern für den gesamten Gestaltungsprozess. Also Erfahrungen sind ja nicht sprachlich, aber Literatur hat als Material die Sprache. Das heißt, wenn ich Erfahrungen, eigene, beobachtete, meiner Zeit angehörende Erfahrungen sprachlich bearbeite, das nenne ich Gestaltungsprozess, dann eröffnet sich mir was, mir selbst was. Insofern bin ich auch immer beim Schreiben Leserin, ja. Also man präsentiert ja irgendwie Schreiben, so eine Art Lesart der Welt, ja. Und diese Lesart erschließt sich nur über diesen aktiven Prozess des Gestaltens.
Vorschlag zum Schluss, Lesung, Seite 158.
Wir mochten einander, wenn wir die Gläser hoben, auf Anhieb lieber als am Küchentisch, der Träger und Zeuge zu vieler Trennungsgeschichten und damit längst verbindungsuntauglich geworden war. Zu den Zerwürfnissen über Lebensmodelle kam als Zündstoff hinzu, dass ich seit einigen Jahren schrieb und veröffentlichte. Und was ich schrieb, auch wie ich schrieb, trennte uns. Einmal hattest du an eben jenem Küchentisch sitzend mit versiegender Stimme unter Tränen gefragt, wieso ich nicht schriebe wie Vicky Baum oder wie Siegfried Lenz. Jedes Mal ein großer Schrecken, nein, großes Entsetzen über das jüngst erschienene Buch. Was mutest du mir zu, mir, die so viel Kraft darauf verwendet hat, zu schweigen, dicht zu halten? Und jetzt petzt du, las ich in deinem von Kummer entstellten Gesicht. Was aber, wenn das Versiegelte so ätzend ist, dass es durchsickert, leckt? Was dann? Dann ist Dichthalten kein Schutz, sondern eine schleichende Vergiftung. Schreiben, schleuderte ich dir einmal bei einer solchen erbitterten Kaffeestunde entgegen, schreiben ist meine Mundart, und verließ die Küche, dein Schluchzen und Schneuzen im Rücken.
Vielen Dank, Dagmar Leupold. Schreiben ist meine Mundart, auch das wäre ein schöner Titel gewesen für diese Folge podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Dagmar Leupold und den drei letzten Romanen von Ihnen, der neueste Muttermale, alle drei erschienen im Verlag Jung und Jung in Salzburg.